der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts, heute mit Thomas Preuß. Thomas, herzlich willkommen.
Vielen Dank, Erik. Erst einmal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und bin schon ganz gespannt auf deine Fragen.
Ja, ich auch. Du bist ja ein Vertreter einer ganz besonderen Spezies. Du bist Investor. Für alle, die dich oder für die wenigen, die dich noch nicht kennen, würdest du so nett sein, kurz sagen, wer du bist und wie es dazu kommen konnte?
Ja, sehr gern. Wie schon gesagt, Thomas Preuß, mein Name. Bin hier in Hamburg, damals geboren und aufgewachsen. Und ursprünglich mal als Unternehmer meine Karriere gestartet und versucht, mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen selber als Unternehmer erfolgreich zu sein. Das habe ich 12 Jahre gemacht und bin dann aus dieser Tätigkeit heraus eigentlich zum Investmentgeschäft gekommen, weil ich ursprünglich mal geplant hatte, meine nächste Firma zu starten und diesmal dann eben mit der Unterstützung von Investorenkapital und habe dann damals bei einem Hamburger Venture Capital Unternehmen angefangen, das war die Firma Neuhaus Partners. Und hatte dann das Glück, dort erstmal als Investmentmanager zu arbeiten und dann bin ich relativ schnell danach Partner geworden, habe dann 6,5 Jahre bei Neuhaus Partners den Fonds gemanagt, habe dann einen eigenen Fonds gestartet und dann im Endeffekt jetzt zu dem, was ich heute mache, DTCP. In 2015 bin ich zur Gründung von DTCP an Bord gegangen. Und DTCP steht für Deutsche Telekom Capital Partners und wir sind ein global agierendes Venture Capital und Private Equity Unternehmen mit Sitz in Hamburg für Europa, mit Sitz in Israel und mit Sitz in San Francisco und Menlo Park für Nordamerika.
Cool. Ich glaube, wir werden gleich nochmal zum Geschäftsmodell von Deutsche Telekom Capital Partners genauer einsteigen. Mich interessiert deine persönliche Perspektive, zum einen, weil du so eine seltene Spezies aus Selbstunternehmer, unternehmerische Verantwortung schon getragen hast und immer noch trägst und vor allen Dingen auch, weil du die Investorenseite vertrittst. Ich finde das ganz besonders spannend, gerade Investoren, die auf der Gesellschafterseite sind und sich auch mit Marketingprozessen auskennen und nicht nur als Beobachter oder als PowerPoint-Lesende, sondern als wirkliche Macher. Das sollte heute auch so der Schwerpunkt sein, deine Beobachtung, wie Marketing-Systeme sich transformieren oder sich weiterentwickeln können.
Genau, vielleicht eine kleine Ergänzung dazu. Das Thema Online-Marketing, digitales Marketing ist so ein bisschen, was nach dem Dotcom-Crash, was die deutsche Venture-Capital-Landschaft sehr geprägt hat. Ja. AdTech, wie wir das in der Investorensprache damals nannten oder auch heute noch nennen, war sehr beliebt, war ein Investmentfeld, sag mal, was so 2005, 2008 sehr stark im Fokus der europäischen Venture-Capital-Gesellschaften stand. Und da ich qua meiner Historie schon immer eine gute Verbindung, einen guten Zugang zu diesem Bereich hatte, habe ich auch sehr viel in diesen Bereich investiert. Sowohl im Bereich Content Marketing, sowohl im Bereich SEO habe ich schon sehr früh verschiedene Geschäftsmodelle investiert und dementsprechend auch da meinen Zugang dazu behalten und weiter ausgebaut und dann eben versucht, mit diesem Know-how dann eben auch weitere Investments besser beurteilen zu können. Das ist allerdings jetzt schon ein bisschen her. Ja. Heutzutage ist das Thema AdTech bei Investoren nicht mehr ganz so beliebt. Heute spricht man da eher über MarTech, was für mich aber sehr, sehr, sehr verwandt ist und nach wie vor eine sehr hohe Relevanz besitzt.
Im wesentlichen Sinne geht es ja auch immer darum, Kundengewinnung und Kundenbindung irgendwie effizienter zu betreiben als ohne Technologie.
So ist es. Aber AdTech ist eher so, fokussiert sich da eher auf das technische Ausliefern von Werbemitteln. Und MarTech, da geht es eigentlich eher um die Zielgruppen. Und wie erreiche ich die, mit was erreiche ich die? Und insofern, das ist sehr artverwandt, aber MarTech ist heute eigentlich ein sehr viel effizienteres, ein sehr viel breiteres Spektrum, als es damals AdTech nur war.
Bevor wir weiter in die Technologie ansteigen, sag noch mal kurz einen Satz zu Deutsche Telekom Capital Partners, weil das ist ja, glaube ich, ihr seid schon eher einer der größeren, bekannteren, aber trotzdem vielleicht auch, weil der Name Deutsche Telekom drin vorkommt. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen aufklären.
Sehr, sehr gern. Also, wir sind als Deutsche Telekom Capital Partners damals gestartet als Venture Capital Arm der Deutschen Telekom. Allerdings sind wir kein strategisches Investment Vehicle, wir sind auch kein Corporate Venture Capital Fund, sondern wir sind autonom dazu gestartet, haben mit einer Single LP Struktur von der Deutschen Telekom unsere ersten Capital Commitments bekommen, sind dann so gestartet, haben in zwei Fonds investiert, ein Private Equity, ein Minority Private Equity Fund und ein Venture Capital Growth Fund. Und sind so in den letzten 4 Jahren jetzt gewachsen von initial 500 Millionen Assets under Management zu heute etwas über 1,7 Milliarden US-Dollar Assets under Management and Advisory und investieren in dem Venture Growth Fund, in dem ich aktiv bin. Ich habe mit der Private Equity Seite unseres Geschäfts wenig zu tun, weil das mein Partner, der Vicente Vento, im Wesentlichen macht. Investieren wir in Softwareunternehmen im B2B-Fokus und das in der Growth Stage. Das heißt, Unternehmen, die ungefähr 5 Millionen Umsatz machen, also zwischen 5 und 100 Millionen, das ist so das, was wir gerne mögen. Und dort investieren wir in Europa, Israel und Nordamerika, Initialinvestments zwischen 10 und 20 Millionen.
Wenn du dir Unternehmen anschaust, entweder die bereits in deinem Portfolio sind oder Unternehmen, bei denen du vielleicht in Erwägung ziehst, zu investieren. Was sind so die Faktoren aus einer Marketing-Perspektive betrachtet? Was sind die Faktoren, die du dir ganz genau anguckst?
Genau, dadurch, dass wir in einer etwas späteren Phase dazukommen, sind wir sehr zahlengetrieben. Für uns ist wichtig, ist ein Produkt-Market-Fit schon da und kann man in den Zahlen schon sehen. Und Produkt-Market-Fit heißt immer, es gibt ein Produkt, das offensichtlich ein Problem löst, das möglichst viele Leute haben. Und diese Problemlösung ist so gut, dass es eben kein Nice-to-have-Feature ist, sondern ein Must-have. So, es gibt ein echtes Problem und dieses Unternehmen bietet eine echte Lösung. So, und dann gucken wir drauf.
Kannst du mal ein Beispiel dafür nennen?
Ein sehr, sehr gutes Beispiel ist zum Beispiel die Firma LinaX. Das ist ein Unternehmen im Enterprise Architecture Management Bereich. Da geht es um das Monitoring und das Management von IT-Infrastruktur. Mhm. Hier ist es so, dass heutzutage ist es so, dass die digitale Transformation, so wie es auch hier bei dir in deinem Blog in den Marketing-Stack geht, das vollzieht sich eben auch im IT-Stack. Klar. Und wir kommen alle aus einer Welt von Monolithen. Große, schwere Softwareumgebungen, die eigentlich immer 100% einer Funktionalität in einem einzigen Software-Modul angeboten haben. Sehr, sehr aufwendige Maintenance-Vorgänge, sehr, sehr aufwendige und langwierige Release-Zyklen. Und das ändert sich heute. Da geht es heute mehr hin zu Point-Solutions, das heißt kleinteiligere Software-Module, die weniger Funktionalität haben, dadurch aber deutlich schneller erneuert werden können, geupdatet werden können, bis hin sogar zu moderner IT-Infrastruktur, wie man es heute macht. Man nennt das die Microservices-Infrastruktur. Mhm. So, und der CIO in einem großen Unternehmen kennt aus der alten Welt noch relativ gut, welche großen Monolithen er so im Einsatz hat. Aber da es heute immer mehr zu Cloud-Applications geht, immer mehr zu über Point-Solutions, also selber entwickelte Customized-Software bis hin zu Microservices, wo in agilen Development-Teams kleinste Applikationen entwickelt werden, hat ein CIO heute eigentlich nicht mehr die Möglichkeit, das zu überblicken und das zu managen und richtig gut zu kontrollen. So. Und die Firma LinaX hat dieses erkannt, dass CIOs heute nicht die richtige Software haben, um den modernen IT-Stack zu überblicken und zu überwachen und zu managen, ihn effizient aufzusetzen. Hat dann ein Produkt gebaut, was so erst einmal nicht on vogue war. Also es gibt ja immer so verschiedene Themen, das sind so super beliebt, das machen dann alle. So, und dann gibt es aber manchmal, und das sind eigentlich die Besseren, die aus der wirklichen, aus der Problemstellung heraus geboren werden und die fangen dann an. So, bei LinaX war es genau der Fall. Die beiden Gründer haben im Konzernumfeld gearbeitet, im IT-Bereich und haben festgestellt, dass es so eine Software nicht gibt heutzutage, die diesen modernen Anforderungen gerecht wird. Und haben dann eine eigene Software gebaut und sind von vornherein eigentlich mit sehr, sehr gesunden Metriken gestartet. Das heißt, die haben Kunden gewonnen. Diese Kunden haben dann auch das Volumen vergrößert, haben nicht gekündigt, wollten mehr bezahlen, sind lange dabei geblieben. Und so konnte das Unternehmen dann verschiedene Finanzierungsrunden dann eben raisen, bis wir heute dabei sind, dass wir jetzt ein globales Geschäft hier gerade aufbauen. Wir sind jetzt mit dem Büro in die USA gegangen und bauen jetzt hier diese Operations global auf. Mhm. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt für uns, wo wir dann eben helfen können. Man sieht, das funktioniert alles. Die Kunden, die dabei geblieben sind, die bauen ihr Vertragsvolumen aus. Und dann ist es für uns eigentlich jetzt eine Sache, dass wir sagen können, okay, mit unserem Kapital unterstützen wir das weitere Wachstum dieser Gesellschaft.
Okay. Ich weiß aus Erfahrung und von deinen Berichten, dass du sehr stark in den Software-as-a-Service und Unternehmen engagiert bist. Was sind da so die Kennzahlen, auf die du als erstes guckst? Weil das sind ja sehr wahrscheinlich ganz andere als jetzt aus den eher transaktionsorientierten Geschäften.
Genau. Also wie schauen wir? Wir gucken meistens uns sechs Quartale der Zahlen an. Mhm. Und für uns ist ganz wichtig Kapitaleffizienz. Mhm. Das heißt, wie viel Geld hat ein Softwareunternehmen gebraucht, um einen gewissen Betrag an Umsatz zu machen? Mhm. Da ist ein Wert von 0,6 bis 1 sehr, sehr gut. Es gibt eine Faustregel oder eine Daumenregel vielmehr, dass man sagt, wenn man 100 Millionen an Softwareumsatz aufbauen will, dann braucht man dafür wahrscheinlich 100 Millionen an Investment. Mhm. Und 100 Millionen ist immer so diese magische Grenze, wenn eine Firma börsenfähig ist.
Okay. Die Software hat jetzt ganz andere Spielregeln als der Handel von physischen Gütern oder andere Dienstleistungen, nicht so, die so repetitiv sind wie Software. Das Kundenverhalten, also wenn du ein System hast, was irgendwie 100 Millionen generiert, das eine ist ja die Perspektive, bin ich damit börsenfähig, das andere ist vermutlich so auch eine Frage der kritischen Masse, ne? ab der ich dann irgendwie effizient Skalen heben kann. Mhm. Der Kundengewinnungs- und der Kundenbindungsprozess, wenn ich mir so Unternehmen dieser Art angucke, da gibt es Unternehmen, die sind sehr stark produktorientiert, die wachsen durch ihr Produkt, die müssen fast gar kein Marketing so machen, wie es die Generation davor gemacht haben. Und es gibt diejenigen, die sind eher eine Marketingmaschine und haben auch noch ein gutes Produkt. Hast du da irgendwie ein Muster erkannt, warum das so ist und wie sich solche Ökosysteme weiterentwickeln?
Also es ist so, dass neben der einen Kapitaleffizienz, was ich eben schon gesagt habe, was für uns wichtig ist, ist das andere auch die Sales- und Marketing-Effizienz. Mhm. Wir nennen das die Magic Number. Das ist wo wir uns angucken, wie viel Sales- und Marketing-Ausgaben in einer Periode dem Net New ARR oder dem zusätzlichen Umsatz der Folgeperiode gegenübersteht. Mhm. Das ist für uns eine Gesamtheit aller Sales- und Marketing-Maßnahmen subsumiert in einer Kennzahl. Das impliziert aber sowohl Organic, Upper Funnel als auch wirklich Outbound Sales am Ende des Execution Funnels.
Ich glaube, das könnten wir ganz kurz noch mal ein bisschen für die Zuhörer, die nicht von morgens bis abends über Software-as-a-Service-Modelle nachdenken. Das ist der aufkumulierte Umsatz auf ein Produkt
in einer Periode. Genau, also der ARR, wie wir das nennen, das ist die Annualized Recurring Revenue Run Rate. Mhm. Das ist der Monatsumsatz, der jeden Monat wiederkehrende Umsatz mal 12.
Mhm. Und der wird gebildet durch die Summe aller Kundenabonnenten eines Produktes, der in der Regel sich aufbaut.
Genau.
Okay.
Mhm. Genau. Das ist für uns ganz entscheidend, dass wir einfach sehen können, dass eine Firma effizient in der Lage ist, in Sales und Marketing zu investieren und so durch wiederholende Prozesse neue Kunden gewinnen kann. Und in dem Lifecycle geht es eigentlich so, eine Firma fängt meistens an, eher im Bereich Organic oder im Bereich der Upper Funnel Demand Creation und hat dann so Inbound Leads, Inbound Nachfrage, Kunden finden das im Netz, haben das Problem, kommen dann automatisch auf die Firma zu und dann ist die Firma als eine gute Firma, die einen starken Product-Market-Fit hat, in der Situation, diese Leads abzuarbeiten. Das funktioniert in der Regel sehr, sehr gut, aber das skaliert nur bis zu einem begrenzten Maße. Und wir kommen, wenn wir so etwas sehen, dann kommen wir im Grunde rein und versuchen diesen guten Product-Market-Fit mit dem Inbound-Interesse von potenziellen Kunden zu transformieren in eine Sales-Organisation, die diese Leads nimmt und sie professionell verwertet in wiederholbaren Prozessen. Wir nennen das immer die Sales- und Marketing-Maschine, die wir bauen, sodass es eben nicht von einigen wenigen guten Content-Items abhängig ist, wie viel Leads man bekommt, sondern dass man sehr, sehr strukturiert das eben abarbeitet. Mhm. Und dann bauen wir einen ganz strukturierten Sales-Apparat auf, wo es darum geht, wirklich zu sagen, in welcher Region brauchen wir wie viel Leads, wie viel Demand, um daraus dann so und so viel Umsatz zu generieren, sodass wir eine gewisse Planbarkeit da reinbringen. Und dann wissen wir auch, wie viel Geld man braucht, um ein gewisses Umsatzziel zu erreichen, um dann eben auch entweder eine nächste Finanzierungsrunde darstellen zu können oder vielleicht sogar einen Börsengang.
Mhm. Wenn du diese erste Phase, die du sehr, sehr klar beschreibst, also ein Product-Market-Fit, erste organisch getriebene Inbound-Erfolge, gibt es da so eine Sollbruchstelle, die, sagen wir mal, organisatorisch, prozessual oder vielleicht auch vom Mindset der Köpfe, weil dann auf einmal irgendwie Geld investiert werden muss, um ein Produkt noch weiter zu verbreiten? Oder ist das ein fließender Prozess, der eigentlich automatisch von alleine ineinander
übergeht? Das ist an sich ein fließender Prozess. Mhm. Was es aber gibt, ist, dass Sales und Marketing einfach nicht effizient ist. Mhm. Also es gibt zwei Kennzahlen, die wir auch uns genau angucken. Das ist einmal Payback on Marketing, mhm. Das heißt, wie viel Geld gibt man eigentlich aus und wie lange dauert das, bis mhm. das Produkt, dieser Neuumsatz, die Kunden daraus, mhm. diese Kundengewinnungskosten eigentlich zurückverdient mhm. haben. Mhm. Da ist ein Daumenwert, sagen wir mal, zwischen 9 und 15 Monaten ist da sehr, sehr gut. Mhm. Alles, was darüber hinaus ist, kann entweder dazu führen, dass das Produkt nicht richtig gepriced ist mhm. oder es einfach zu teuer war, die Kunden zu gewinnen. Mhm. Andere Kennzahl in dem Bereich ist die Customer Acquisition Cost to Customer Lifetime Value, mhm. CAC to LTV. Mhm. Hier ist es so, dass wir sagen, zum Beispiel im SMB-Software-Bereich, also Software-Applikationen für kleine und mittelständische Unternehmen, mhm. ist eine Ratio von 1:6 mhm. sehr, sehr gut. Mhm. Und alles, was da drüber ist, dementsprechend fantastisch, sodass man da investieren kann und das weiter ausbauen kann. Mhm. Denn womöglich ist es so zu erwarten, dass je mehr man ein Unternehmen skaliert und je mehr in Wachstum investiert wird, mhm. diese Ratio immer weiter sinkt, weil mhm. Sales und Marketing halt teurer werden am Ende des Tages mhm. Und der Customer Lifetime Value nur bedingt ausgebaut wird.
Ja, meistens führt das ja auch dazu, dass wenn ein Unternehmen Traction kriegt, dass das nicht ganz unbeobachtet bleibt und dann auch Konkurrenzprodukte irgendwann auf den Markt kommen und dann so eine Art Schweinezyklus irgendwie entstehen. Wäre eine zu gute CAC to LTV oder ein zu schnelles Payback on Marketing auch ein Indiz dafür, dass das Unternehmen nicht ausreichend aktiv in der oder aggressiv in der Neukundengewinnung ist?
Definitiv. Gerade am Anfang sieht man da teilweise sehr, sehr gute Werte. Mhm. Wenn man auf eine kleine Zielgruppe guckt mit einem mhm. sehr speziellen Use Case mhm. Und das Ganze fast komplett organisch funktioniert, dass einfach da ein Brand geschaffen wurde, der für eine Problemlösung steht und dass das quasi in einer gewissen Nische, in einer gewissen Industrie sich rumspricht, dann sind diese Payback on Marketing oder diese CAC to LTV Kennzahlen, dass die astronomisch gut sind. Mhm. Und dann muss man aber schon mal so ein bisschen den Realitätscheck für sich selber machen und davon ausgehen, dass diese Zahlen erheblich weiter runtergehen werden, je doller man in Wachstum investiert und je mehr man das quasi professionalisiert und das Wachstum auch strukturiert weiter ausbaut.
Bevor wir nochmal so auf diese Themen der Organisation und der Technologieeinsatz in diesen Unternehmen zu sprechen kommen, würde mich nochmal interessieren, wie deine Sicht auf diese Besonderheiten dieses Geschäftsmodells von SaaS ist im Vergleich auch zu eher transaktionalen Geschäftsmodellen. Also eine meiner Lieblingseigenschaften von diesem SaaS-Geschäft ist, also neben den relativ gut vorhersehbaren Umsätzen und damit auch Deckungsbeiträgen, was ja in der anderen Welt ein Traum wäre, ne? Also müsste ja, ich wüsste genau. Das Prediction-Modell nicht, was das so exakt abbilden könnte. Aber das andere Schöne ist ja, dass man auch die Churn gut messen kann, wenngleich sie deutlich schwerer zu beeinflussen ist als
Es gibt eigentlich zwei Kennzahlen, die sehr stark für diesen Wert von SaaS-Geschäftsmodellen sprechen. Das eine ist, worauf wir gern gucken, ist Land and Expand, wie wir das nennen. Das ist einmal, mit was fängt ein Kunde an, mit wie viel Volumen fängt ein Kunde an, Kunde zu werden und wie ist die Möglichkeit des Unternehmens gegeben, diesen Kundenwert zu erhöhen. Das heißt, dem Kunden immer mehr Services zu verkaufen, damit man sagt, okay, vielleicht fängt ein Kunde im ersten Jahr an mit 100.000 Euro, die es an Services bezieht. Mhm. So, dann ist es, dann wie baut er dieses Volumen aus? Mhm. Im zweiten Jahr zum Beispiel, wenn er dann auf einmal 150.000, 200.000 bezieht, dann ist das sehr, sehr, sehr gesund. Warum? Mhm. Weil das heißt, zum einen, der Product Market Fit war so stark, dass er zum einen Kunde geworden ist. Und zum anderen findet er das Produkt auch nach wie vor sinnvoll, wird also nicht kündigen, sondern baut es sogar aus, kauft nach. Mhm. So, und da gibt es verschiedene Modelle, wie man so einen Expand-Mechanismus bauen kann. Das ist einmal so Volumenmodelle. Jemand bezieht mehr von dieser Leistung, als er initial beabsichtigt hat, weil er vielleicht das erstmal nur mal ausprobieren wollte, rollt es dann innerhalb der Organisation weiter aus. Oder weitere Funktionalität. Wo man sagt, okay, das ist ein Modul A, was du heute gekauft hast, aber wenn du damit viel arbeitest, kannst du auch noch Modul B, C und D kaufen. Dementsprechend würde man dann diesen Kunden-Account weiter ausbauen. Die zweite große Sache ist Churn, also sprich Kunden kündigen. Niedrige Kündigungsraten sind natürlich extrem wertvoll, weil man auf der anderen Seite nicht Neukunden nachschaufeln muss, die man eben durch teures Sales und Marketing wieder einkaufen muss, sondern bestehende Kunden, die man ausbaut, sind eben mehr als doppelt so viel wert.
Die bei Land and Extend kann man ja für alle, die jetzt nach einem Beispiel suchen, das erste spontane Beispiel, was mir einfallen würde, ist die LinkedIn Premium Funktion, ne, wo man als Basic einsteigen kann. Da kann man diverse Zusatzoptionen, die dann bis zu erwachsenen vierstelligen Beträgen sich auch sogar fünfstellige Beträge, je nachdem wie groß meine Company ist, bis zu den Search Funktionen.
Oder klassisches Beispiel ist eigentlich bei jedem Software as a Service Modell gibt es ja eigentlich immer so die drei Tarifpläne. Das ist dann meistens Silber, Gold und Platinum oder auch Freemium-Modelle, die erst einmal sogar kostenlos anfangen und dann läuft man aber sehr schnell, wenn man es dann eben aktiv nutzt, in so Volumengrenzen rein, wo es dann eben sagt, okay, du bis jetzt ist die Free-Version, ab jetzt musst du bezahlen. Jetzt irgendwie 12,99 im Monat. Und dann kommst du relativ schnell, wenn du es weiterhin nutzt, an die nächste Payment-Wall, wo es darum geht, okay, du hast deine Volumengrenze erreicht, jetzt das Upgrade zu Gold und dann kostet es halt auf einmal 59 und dann Platinum kostet dann irgendwie noch mehr.
Ja.
So, das ist so das typische Beispiel von Land and Expand und das gibt es eben auch. Und in dem Enterprise-Software-Segment, da sind es dann nicht Preispunkte um die 12 oder 50 oder 100 Euro im Monat, sondern da geht es eben darum um 10, 50, 100.000 Euro im Monat.
Wäre es fair zu sagen, dass beide Seiten, also die positive Seite, also die Expansionsseite oder also die Upsell-Seite, als auch die Churn-Seite, dass das mindestens Frühwarnindikatoren sind oder Frühindikatoren sind, um auch die Weiterentwicklung des Marketing-Maschinenraums oder vielleicht auch des Marketing- und Produkt-Fittes weiterzuentwickeln?
Definitiv. Also es gibt... Wenn man sagt, Land and Expand ist ein Indikator, Churn ist ein anderer, dann ist das dritte auch noch die Gross Margin des Umsatzes, der da reinkommt. Denn man sieht an der Gross Margin, wie wertig ist eigentlich der Umsatz, wie viel gebe ich eigentlich von vornherein ab von diesem Umsatz und wie viel von diesem Umsatz kann ich wirklich benutzen, um gegen meine Strukturkosten gegen anzuarbeiten. Und ein Thema der Strukturkosten ist eben auch, wie weit kann ich gehen im Sales und Marketing, wie viel kann ich da machen. Es ist im Bereich schnell wachsender Softwareunternehmen keine Seltenheit, dass man also im internationalen Vergleich, in der späteren Wachstumsphase, dass man bis zu 100% der Gross Margin in Sales und Marketing pro Monat investiert.
Ja, das gab es ja in den B2C-Plattformen, jetzt zum Beispiel, wenn ich an Partnerbörsen oder Klingeltöne denke, gab es das eine Zeit lang auch. Ne?
Genau.
Also das ist gar nicht so besonders.
Genau, aber wenn man heute in die klassische Industrie guckt oder in Handel, da sieht es dann meistens anders aus, weil die Situation einfach
andere
ist.
Andere Roherträge, anderes Geschäftsmodell. Wenn wir jetzt Markenartikel im Fashion-Bereich verkaufen würden, dann könnten wir uns das nicht leisten.
Genau.
Oder zumindest nicht lange. Okay, verstehe ich. Ich würde gerne auch vor der Perspektive oder vor der Fragestellung her, was können auch andere Geschäftsmodelle davon lernen, weil jetzt die meisten werden sehr wahrscheinlich nicht im Software-as-a-Service-Bereich sein. Ich weiß aber aus den Vorgesprächen und aus der Erfahrung, die wir auch gemeinsam gemacht haben, dass es durchaus übertragungsfähige Erkenntnisse gibt aus der Software-as-a-Service in die, in Anführungsstrichen, traditionelleren Marketing-Ökosysteme. Mhm. Vielleicht ganz kurz, oder nicht kurz, aber nochmal ganz explizit auf die Themen der Organisation und des Technologieeinsatzes. Vielleicht gerne auch gespiegelt zu herkömmlichen Marketing-Ökosystemen. Ich habe SaaS-Unternehmen immer kennengelernt als nicht nur produktfixiert, sondern auch als diejenigen, die einen Riesenschatz an proprietären Daten haben und die auch nahezu exzellent einsetzen. Richtig oder falsch?
Ja, im Idealfall ist das so.
Das heißt, das ist nicht immer so.
Genau, das ist nicht immer so und das ist auch gut so, dass es nicht so ist, weil dadurch können wir dann da reinkommen und noch optimieren. Wenn alles perfekt ausoptimiert wäre, dann wäre es ja wünschenswert und ist auch ganz tolle Leistung dann, aber dann ist für uns als Investor so etwas, wo wir die Upside dann geringer ist. Wenn wir leben davon, dass etwas schon gut läuft, weil ein Produkt-Market-Fit eben da ist, eine echte Problemlösung da ist, aber wenn wir dann sehen, dass das, obwohl es sehr gut läuft, trotzdem noch Optimierungspotenzial besitzt, sodass wir dann als Investor, als Shareholder aktiv helfen können, sodass wir diese Potenziale noch heben und dann, sodass es danach noch besser läuft. Das ist natürlich für uns ein sehr, sehr attraktives Szenario, weil wir dann echt einen Mehrwert stiften können.
Ja.
Gut. Auf der anderen Seite, wenn etwas perfekt läuft, dann freuen wir uns auch, wenn wir da investieren können, wenn wir da Gesellschafter sind und wenn wir eben nicht mehr helfen können, weil es eben schon perfekt läuft, dann ist das für uns eben auch gut. Was man aber sagen kann, ist, was man eigentlich auch anderen Industrien sagen kann. Software as a Service ist sehr gut daran, datengetrieben zu arbeiten. Und das ist auch sehr, sehr notwendig, weil, und insbesondere in Deutschland, haben wir relativ viel Know-how darin aufgebaut, weil wir in Deutschland nicht so viel Kapital für junge Unternehmen zur Verfügung hatten, um im Weltmarkt mit den großen amerikanischen Playern, mit den großen asiatischen Playern auf Marketing-Spend Ebene mitzuhalten. Wir mussten sehr effizient arbeiten. Das ganze Transaktionsgeschäftsmodell, E-Commerce in den frühen Jahren des Internets, sag ich mal, da ging es wirklich darum, dass man sehr, sehr, sehr optimal Kunden gewinnt, weil die Margen eben sehr, sehr dünn hinten raus waren. Und da ist sehr viel Know-how in Deutschland entstanden. Mhm. Und das sehen wir dann auch immer heute. Diese Menschen arbeiten dann in SaaS-Unternehmen teilweise, können dieses Know-how da sehr gut anwenden und davon profitiert dann eben auch die Softwareunternehmen. Andersrum, genauso auch für traditionelle Unternehmen, empfiehlt es sich auch, genau diese Denkweise anzunehmen. Wirklich zu gucken, was ist erstmal, kenne deinen Kunden, wer ist dein Kunde, wo kommt der eigentlich her, wie ist die Customer Journey, wo hört er zum ersten Mal von deinem Produkt, wie kann man sicherstellen, dass man ihn immer wieder anspricht mit einem gezielten Messaging, bis er dein Kunde wird. Wenn er dein Kunde wird, wie viel ist der wert, wie lange bleibt der Kunde, was kauft der eigentlich, was ist ihm wichtig. Das war und ist teilweise immer noch eine Blackbox für viele, viele Unternehmen. Und das haben Softwareunternehmen eben sehr früh erkennen müssen, weil es da auch, zum einen gibt es diese Daten, die konnte man dann auswerten, und zum anderen mussten sie auch, um nachhaltig, effizient wirtschaften zu können. Und das ist, glaube ich, wenn es um Marketing-Transformation geht, von traditionellen Unternehmen zu heute modernen Internet oder jungen Unternehmen mit modernen Sales- und Marketing-Stack, das ist eigentlich der größte Unterschied und die größte Herausforderung. Sich diesen Technologien bewusst zu werden, die Prozesse dementsprechend anzupassen, dass eine Organisation auch nach diesen Technologien und Prozessen lebt und dann die Sales- und Marketing-Kommunikation eben dementsprechend auch ausrichten kann.
Also das sehen wir ja oft bei dieser Art von Unternehmen, dass die ein zentrales BI haben, wo ja nicht nur die Kundengewinnung, also die Customer Acquisition Costs auf einer sehr granularen Ebene vorliegen, sondern dass das auch direkt zu dem Bestandsumsatz als auch zu den Umsatzprognosen. Ne? Da wird ja jede Kohorte über jeden Zeitpunkt, über jeden Gewinnungsweg, ich glaube, wir haben ja so ein paar Unternehmen gemeinsam im Kopf, die wir da meinen, aber sehr genau korreliert und entsprechend eingegriffen in dem Moment, wo sich da etwas verändert, egal in welche Richtung. Jetzt könnte man sagen, ja gut, das ist ja auch leicht, wenn du Software hast, wo praktisch jede Aktion auf einen Kunden zurückschlüsselbar ist und ich alles messen kann. Dennoch lohnt sich ja der Aufwand, wenn ich deine Worte richtig verstehe, auch für Unternehmen, die das nicht schon built-in haben. Sehr wahrscheinlich aus Wettbewerbsgründen oder aus Kapitaleffizienzgesichtspunkten oder beides.
Ja. Also ich glaube, wichtig ist, man muss die Daten, auf die man Zugriff hat, die muss man halt benutzen und die muss man kennen und auf die muss man auch optimieren. Wenn man seinen Kunden nur bedingt kennt, dann muss man eben viel, viel stärker die verschiedenen Kanäle kennen, auf die man diese nicht bekannten Kunden adressiert und bespielt und muss halt da sehr genau steuern. Ich glaube, das Thema datengetriebenes Marketing ist etwas, wo man die Organisation nach ausrichten muss und verstehen muss, dass es im Endeffekt nur um die Datenhoheit geht. Das ist ein viel benutzter Begriff derzeit. Daten sind das neue Öl und so weiter. Das ist aber erst einmal ja fast inhaltsleer, wenn man erstmal versteht, was bedeutet das für mich denn eigentlich? Welche Daten habe ich? So, und da gibt es noch sehr viel Nachholbedarf, denn die meisten Unternehmen haben viel mehr Daten, als sie denken, machen damit aber nichts.
Weil oder haben sie nicht
in verschiedenen Silos
liegen. Oder haben sie nicht im Zugriff, genau.
Weil genau.
Sie wollen das, kann ja auch extern liegen.
Genau, kann extern liegen und haben einfach kein zentrales Data Warehouse, wo das alles zusammenläuft, können dementsprechend auch keine wirklich gute BI, der Business Intelligence darüber laufen lassen, um mal zu sehen, was haben wir eigentlich für Daten und wie korrelieren die eigentlich und welche Aussagen können wir daraus eigentlich ziehen. Das wurde zu wenig gemacht und da sind dann, ich sag mal, traditionelle Unternehmen haben, das ist ein Thema des Change-Management-Prozesses, wirklich zu sagen, wie geht man damit um und wie lassen wir dann nachher Datenhoheit auch zu. Wenn die Daten das sagen, dann muss man auch dementsprechend handeln. So, und da verliert man halt sehr viel Zeit in diesen Transformationsprozessen, die Organisation so auszurichten, wie es eigentlich die moderne Tool-Landschaft und Technologielandschaft bedingt.
Ja, ich könnte jetzt ketzerisch einwerfen, manchmal ist das vor allen Dingen auch die Gesellschafterseite, die das, sagen wir mal, als Letzte sieht. Jetzt nicht solche Gesellschafter wie euch, aber jetzt in der traditionellen Welt habe ich oft Diskussionen, dass die Fachleute in Anführungsstrichen, also die eben wirklich, die von morgens bis abends in der Plattformökonomie leben, die verstehen, warum Daten, gerade proprietäre Daten und das Arbeiten mit Daten, Daten, die ich selbst im Zugriff habe und nicht irgendwie im externen Silo liegen, dass das zentral ist, um im Wettbewerb bestehen zu können. Aber das hat auch Konsequenzen. Ne? Also das heißt, ich brauche Infrastruktur, das kostet. Ja. Ich brauche Köpfe, wenn ich es nicht variabilisieren möchte, also Stichwort Agenturen, externe Dienstleister, egal ob Berater oder Agenturen, das ist vollkommen egal. Aber ich brauche eigene Kosten, das ist ein FTE-Aufbau und das sieht jetzt erstmal, warum wir die meisten traditionellen Gesellschaften umarmen einen erstmal nicht, wenn man sagt, ich brauche 5 BI-Spezialisten und ich brauche auch noch Infrastrukturmaßnahmen, die sagen wir mal ein sehr schwer, also die ein Payback haben, der nicht intuitiv greifbar ist. Ne? Das ist anders als bei einer Druckerei.
Genau.
So, was sagst du denen?
Ja, Es ist ein Investment in die Zukunft. Das ist ein, das man schaltet das nicht von heute auf morgen einfach um, sondern das ist so wie früher, wie man lange Zeit das Problem hatte, SEO, Suchmaschinenoptimierung, in die Köpfe der Entscheider reinzubringen, dass man da eben Geld ausgeben muss, aber die Effekte erst über einen längeren Zeitraum sehen kann. So ist das auch da. So, man muss in Technologie und Tooling investieren, man braucht auch ein CMO, der sowas kann und man muss da eine Organisation schaffen, die vorher nicht da ist. Das braucht wirklich das volle Commitment vom Management und noch viel mehr das volle Commitment der Shareholder. Mhm. Denn hier geht es darum, in die Zukunft zu investieren, Weichen zu stellen, um dann anfangen, sich damit wohlzufühlen, erste Anfangserfolge zu erzielen und dann nachher diese Maschine, wie wir das nennen, immer weiter auszuoptimieren, sodass man dann auf Kundengewinnungsseite und auch auf Retention-Seite, also sprich, wie lange bleiben diese Kunden eigentlich, wie viel Umsatz holen wir eigentlich aus so einem Kunden heraus über den Lebenszyklus, dass man da mithalten kann mit dem internationalen Wettbewerb.
Mhm. Bei mir rennst du da offene Türen ein. Ich höre jetzt so vor meinem geistigen Auge, höre ich jetzt so die Stimmen der geneigten Gesellschafter, die wir jetzt vielleicht so ein bisschen diffus im Kopf haben, sagen wir ja. Aber ich traue meiner Organisation das eigentlich nicht zu. Mein Asset ist eher ein Produktasset. Das hörst du gerade im B2B immer wieder. Wir sind gut im Produkt, aber Marketing, Sales können wir eigentlich nicht. So. Ich bin immer sehr bemüht, auch die
typisch deutsches Phänomen.
Ja, oder? So, ja. Und ich bin immer bemüht zu demonstrieren, was die Konsequenzen dieses Unterlassens sind. Geht es hier nicht um mich. Was ist deine Perspektive? Was passiert, wenn man diesen Marketing-Vertriebsprozess als B2B oder vielleicht auch als B2C-Unternehmen, wenn man den nicht ausreichend gut aufrüstet durch eigene Kompetenzen und eigene Dateninterpretationshoheit? Also was passiert dann, wenn ich das nicht mache oder nur unzureichend mache?
Aus meiner Sicht ist es grob fahrlässig. So, in the long run. Denn man kann, wir in Deutschland, wir sind eine Nation der Ingenieure, der Erfinder. Wir haben meistens die besten Produkte, die man überhaupt bauen kann, haben aber auch meistens das schlechteste Marketing, was man überhaupt machen kann. So, und es ist insofern grob fahrlässig, wenn man so vorgeht, weil man kann sich nicht immer darauf verlassen, dass Produkte heutzutage stark genug sind, dass sie selber ihre Kunden finden. Mhm. Das ist vielleicht in manchen Industriebereichen so, insbesondere da, wo wir ja im Mittelstand sehr, sehr viele Weltmarktführer haben, weil wir einfach mit Abstand die besten Produkte bauen. Nichtsdestotrotz ist es sehr gefährlich, sich auf dieser Produktinnovation auszuruhen, denn die Innovationszyklen werden immer schneller und die Wettbewerber, die entwickeln nach und Produktionskosten, Standortkosten sind im internationalen Vergleich unterschiedlich, sodass man hier eben auch nicht auf faire Bedingungen trifft. Was wir sehen ist, dass Unternehmen im internationalen Vergleich investieren sehr früh in exzellentes Marketing und Storytelling und können so ein Produkt, was die Grundfunktionalität besitzt und den Grundnutzen gerade mal eben so abdeckt, sehr, sehr gut verkaufen, versus wir, die vielleicht genauso gut in der Lage sind zu verkaufen, das aber nicht gerade mit einem rudimentären Grundnutzen, sondern wir kommen da mit einem fertig entwickelten Produkt an, was wahrscheinlich dreimal so lange gebraucht hat, bis wir es in den Markt gebracht haben, weil wir dann erwarten, okay, wir kommen hier mit der absoluten Nonplusultra-Lösung an, mit dem Mercedes-Benz und wundern uns dann, warum ein schlechterwertiges Produkt genauso gut verkauft wird, weil das Marketing halt so stark ist. Ja. Wenn wir auf unsere Produktqualität ein deutlich professionelleres Marketing raufsetzen würden, deutlich besser werden würden im Storytelling, dann würden wir auch unsere Produkte noch stärker, noch besser verkaufen können und auch unsere Marktposition deutlich besser verteidigen können gegen Low-Price-Anbieter, gegen ja, generell Wettbewerb, der aus dem Ausland kommt.
Das ist vermutlich auch eine Chance, die so B2B ist, wenn wir sich mal alle in einen Topf schmeißen wollen, die B2B allgemein in unserem Land noch hat, ne? Dass gerade bei Kaufentscheidungsprozesse in zum Beispiel im Investitionsgüterbereich, da gab es irgendwie 2-3 Messen, eine nationale, irgendwie eine europäische und eine internationale, und damit hast du irgendwie damals irgendwie 90% deiner Nachfrage irgendwie getroffen. Jetzt ist es ja kein Geheimnis mehr, dass Kaufentscheidungsprozesse nicht nur im B2C im Netz vorbereitet werden, sondern auch im B2B. Ja. Okay, sehr spannend. Das ist ja ein Riesenplädoyer für Marketing, also für richtiges Digitalmarketing, auch im B2B aus einer gesellschaftlichen Perspektive.
Absolut, absolut. Mhm. Wenn man das nicht erkennt, das ist zu kurzsichtig gedacht. Ja. Wie gesagt, wir investieren in der Wachstumsphase. Für uns ist das Produkt ist dann soweit fertig entwickelt und wir gucken uns dann auf erste Sales- und Marketing-Erfolge an und sagen dann, wie können wir das skalieren? Wie können wir Geld in die Hand nehmen, um aus diesem ersten Anfangserfolg wirklich skalierbares Produkt zu machen, wo wir sehr viel mehr Geld investieren können und dann weiterhin profitabel oder nachhaltig zu wachsen.
Aber kompetitiv gedacht, investiert ihr doch in die Challenger, die sich Marktanteile in Segmenten greifen, die früher irgendwie anders verteilt waren, entweder weil es andere Produkte waren oder weil es andere Marktführer gab und indem ihr einfach etwas besser macht oder neue Verfahren reintragt, die es früher nicht gab.
Ja, nun kann ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Es ist für uns so, wir gucken eigentlich, wir nennen das immer die Next Gen, den Next Gen Approach, Next Generation. Mhm. Und alles das, was bisher da ist, nennen wir immer nur Legacy Player. Mhm. So, das ist für uns immer ein eigenes Bracket, die Legacy Player und die Next Gen Provider.
Mhm. Kannst du mal ein Beispiel nennen?
In jeglicher Art der Enterprise-Software-Landschaft ist das eigentlich so. Mhm. Dass zum Beispiel heute Solutions, jetzt mal ganz präsentes Beispiel wie Slack. Mhm. Slack ist nun definitiv ein Cloud-Produkt, ein Messenger-Produkt, was hochgradig integriert sich in eine IT-Landschaft einfügt, das eben auch tut. Und damit aber Legacy-Provider, Kommunikationstools, Intranets und so weiter völlig beiseite stellt. Ja. Das hat nie die Frage gegeben, ob das wirklich miteinander vergleichbar ist, weil es gibt einfach einen neuen Ansatz, einen neuen Lösungsweg für ein bestehendes Problem, was von alten halt nur so rudimentär abgebildet wurde.
Ja, das macht die alte Lösung ganz schnell obsolet.
So ist es. Und es ist dann auch so, dass Legacy-Player aufgrund ihrer langsamen und zähen der Fähigkeit zur Veränderung, sowohl wenn es um Produktfeatures geht, als auch im Sales und Marketing, wenn es darum geht, Kunden aggressiv anzusprechen, aggressiv zu gewinnen, für einen davon zu überzeugen, dass es ein neues Tool gibt, einen neuen Lösungsweg für ein bestehendes Problem, da reagieren die zu langsam drauf. Mhm. Das haben die keine Chance. Mhm. Und das ist etwas, wo wir es eben dann sehen, wo halt alle möglichen neuen, jungen Technologieunternehmen an sich kein großes Problem haben auf der Kundengewinnungsseite mit Legacy-Playern, weil sie haushoch überlegen sind, weil sie die modernsten Marketing-Technologien benutzen, die modernsten Technologien haben, auch die Innovationszyklen auf Produktseite. Mhm. Da gibt es nicht einen Feature-Request, was dann zweimal im Jahr per Update irgendwann mal eingeführt wird, sondern da die eine agile Microservices-Infrastruktur haben, sind Release-Zyklen von neuen Features sofort da und kann sofort verkauft werden.
Weil dann die Art, wie Features bestimmt werden. Ne? Das ist dann meistens nutzungs- oder verhaltensbasiert und nicht irgendwie durch Marktforschung.
Genau, auch da wieder datengetriebene Bestimmung von Nutzerverhalten der Kunden. Mhm. Man weiß ganz genau, wo Abbruchraten sind, wo das Produkt gar nicht genutzt wird, wo es besonders viel genutzt wird. Mhm. Und das sind alles Sachen, die in der alten Welt so nicht da sind. Insofern für uns ist das auf Kundengewinnungs-, auf Wettbewerbsebene sind Legacy-Player für uns nicht wirklich ein Risiko, sondern es sind eher so die gewünschten Kaufkandidaten, die dann eher unsere Startups irgendwann akquirieren über eine M&A-Transaktion, um dann eben sich diese Innovation ins Haus zu holen und dann intern auszurollen.
Ja, so ein bisschen Profiteur vom Innovators-Dilemma, ne?
Genau.
Profiteur ist ein hässliches Wort, aber doch heißt ja nichts anderes als Nutznießer, oder?
Genau.
Ja, verstehe ich. Das ist ja auch ein kulturelles Thema, ne? Diese Unternehmen haben eine ganz andere Unternehmenskultur als Legacy-Player.
Ja.
Wie hast du darauf Einfluss? Also klar, du kannst es dir erstmal angucken. Du glaubst, du hast schnell einen Eindruck mit deiner Erfahrung, was für eine Kultur da lebt. Aber kannst du auch Kultur irgendwie beeinflussen als Investor, als Gesellschafter? So Stichwort zum Beispiel angstfreie Kultur. Ne? Das, was wir vorhin sagten, Investitionen in Köpfe und Technologien. Der Grund, warum solche Investitionen ja oft nicht stattfinden oder mit der falschen Erwartungshaltung, also zum Beispiel jeder argumentiert sowas gerne mal mit Kosteneffizienz statt irgendwie Marktdurchdringungsmöglichkeiten. Aber was kannst du dazu beitragen, auf die Kultur in einem Unternehmen Einfluss zu nehmen?
Also wir haben diese Diskussion selten, weil wir junge Unternehmen haben, die haben nicht dieses Gut Kultur, was ja in Traditionsunternehmen da ist. Da gibt es ja Leitbilder, die sind nicht am Whiteboard entstanden, sondern die sind überliefert worden.
Okay.
Das haben wir in Startups eigentlich nicht und in Wachstumsunternehmen eigentlich nicht in dem Sinne, sondern da fängt man irgendwann an, wenn man ab einer gewissen Größe ein Firmenleitbild oder so ein Purpose zu definieren, über die man einfach die Mitarbeiter motivieren will, in die gleiche Richtung zu arbeiten. Mhm. Das können wir aber selber steuern und das haben wir eigentlich nicht. Also diese Angstkultur haben wir nicht, weil wir leben immer in diesem Umfeld. Es gibt Märkte meistens, wo sehr viele Milliarden an Umsätzen schon getätigt werden von Legacy-Playern. Und es geht eigentlich darum, diesen Legacy-Playern, mal offen gesagt, die Butter vom Brot zu nehmen. Das ist, also man muss schon sagen, okay, es ist halt da und wir müssen mutig sein, wir müssen Sachen ausprobieren. Und das ist etwas, was wir ganz stark unterstützen, den Mut zum Ausprobieren. So insbesondere, was in der frühen Phase, einfach mal ein Produktfeature launchen, an eine begrenzte Anzahl von Testkunden ausliefern, Feedback sammeln, wirklich aktiv mit den Kunden und den Nutzern sprechen und dann entwickeln. Versus man entwickelt intern eine Hypothese für ein neues Produkt und stellt das Produkt dann fertig und stellt dann fest nach 5 Jahren, dass es an dem Kundennutzen eigentlich vorbeigegangen ist oder der Kundennutzen, den man damals aufgrund von Marktforschung irgendwo identifiziert hat vor 5 Jahren, heute sich verändert hat, weil sich die Nutzung komplett verändert hat, weil sich die Gesellschaft verändert hat. Also da immer kürzere Innovationszyklen. Zum Beispiel, wenn man auf Marketing guckt, ganz, ganz besonders, dann ist es eben auch ein Wandel sozusagen und man geht nicht mit einer Message raus an die gesamte Zielgruppe, sondern man muss sich ja mal überlegen, es gibt ja ganz unterschiedliche Mikrozielgruppen in der Gesamtzielgruppe und die haben ja alle teilweise unterschiedliche Erwartungshaltungen, unterschiedliche Bedürfnisse einer unterschiedlichen Ansprache, haben unterschiedliche Use Cases. Und da ist es so, das macht ja Amazon so schlau, dass bei Amazon eigentlich ja jeder Kunde sein eigenes Portal sieht mit den Informationen, das wirklich customized auf das eigene Nutzungsniveau, Nutzungsinteresse fokussiert ist, ausgerichtet ist. Und es gibt Unternehmen, wie wir kürzlich einen sehr, sehr glücklichen, erfolgreichen Exit feiern konnten. Die Firma Dynamic Yield. Das ist ein Martech-Unternehmen, die mit Hilfe von Machine Learning und AI in der Lage sind, Web-Assets, digitale Assets von Unternehmen zu personalisieren. Eben genau das. Dass die einen mögen lieber die Hintergrundfarbe blau, die anderen lieber rot. Die einen stehen darauf, wenn sie geduzt werden in der Ansprache, die anderen möchten gern gesiezt werden. Das sind alles Themen, die personalisiert werden können und die Conversion messbar hochbringen. Mhm. Und das ist etwas, was man, diese Klaviatur sollte man spielen. Insbesondere Traditionsunternehmen tun sich innerhalb der klassischen, im traditionellen Marketing teilweise sehr, sehr schwer, weil es sowas früher einfach nicht gab. Diese Granularität der unterschiedlichen Optimierungsmöglichkeiten, das gibt es heute. Und das sollte man unbedingt machen und da seinen Technologie-Stack und die Art und Weise, wie man mit Daten arbeitet und seine gesamte Storytelling-Kundenansprache dementsprechend darauf ausrichten.
Mhm. Ich würde gerne abschließend mit dir nochmal kurz den Faden vom Anfang aufgreifen, Rügel, wo du gesagt hast, irgendwie AdTech ist schon ganz lange dabei, ist irgendwie eine prägende Disziplin, ein prägendes Vertical gewesen, um unsere Marketinglandschaft irgendwie weiterzuentwickeln. Jetzt geht das Ganze weiter in die MarTech-Richtung. Ich habe manchmal den Eindruck...
MarTech steht übrigens für Marketing Technologies.
Ja, das ist gut zu wissen.
Mit MarTech nichts.
Ja, genau, das ist gut, dass man das sagt. Ich überlege mir auch, ob wir für die vielen Abkürzungen, die wir hier verwandt haben, nicht mal ein Glossar machen. Wir machen Glossar und hängen den in die Shownotes.
Vielleicht können wir das auch sprechen, das Glossar.
Ja, das können wir machen.
Das wird sicher sehr spannend durchzuhören, so 7 Seiten Glossar gesprochen.
Ja, mit nasalem Unterton.
Ja.
Aber Spaß beiseite, die MarTech-Welt. Gibt es überhaupt noch eine Chance für Nischen-MarTech-Lösungen oder gehört in 5 bis 10 Jahren sowieso alles den Oracle, Salesforce, SAPs, Adobes und Microsofts dieser Welt und Google nicht zu vergessen?
Das ist eine gute Frage.
Oh, das ist das erste Mal, dass ich das...
Nee, aber deine erste gute Frage.
Dankeschön. Also ich hätte gesagt... Nee, du sollst mal antworten.
Genau. Also ich glaube, dass es das immer geben wird. Mhm. Weil nur da entsteht Innovation. Mhm. Die großen Player sind nicht in der Lage, sich grundlegend zu innovieren. Wirklich das Kerngeschäft zu disrupten durch neue Ansätze. Mhm. Das können nur kleine Unternehmen, Spezialisten, Agenturen, die anfangen aus einem gewissen operativen, pragmatischen Know-how eine Lösung zu entwickeln, die sie als Produkt dann weiterverkaufen, als MarTech-Lösung für andere Kunden. So, und das, glaube ich, wird immer so sein, denn Marketing lebt ja davon, dass man Wege findet, Kunden zu gewinnen, die andere nicht gehen. Ansonsten wird es ja nur teuer. Wenn alle das gleiche Marketing machen, dann wird es ja nur teuer. So, das heißt, man muss ja immer wieder sich überlegen, wie finde ich meine Kunden, wie spreche ich die an und dort neue Wege zu gehen. Und aus diesen neuen Wegen werden wahrscheinlich auch immer kleine nischige Produkte entstehen, die dann, je nachdem wie viel Relevanz sie wirklich haben, dann zu großen Produkten werden können und die dann auch gekauft werden von den großen Marketing-Cloud-Anbietern dieser Welt.
Können die nicht auch ein Hoffnungsschimmer sein oder ein Argument sein für das innovative und kleinere MarTech-Ökosystem, dass die Integrationstiefe dieser Produkte in die Advertiser eher flacher wird als tiefer. Also Beispiel, so ein SAP-ERP-System, das ist damals bis heute so tief eingebaut worden, da gibt es im Grunde einen Login-Effekt, der nur sehr, sehr schwer reversibel ist. Ne? Also die Umrüsthürden sind dann so hoch, dass du es lieber drin lässt und dann auch die nächsten Lizenz- und Wartungskosten noch einmal mit Grollen irgendwie überweist, aber eigentlich kommst du nicht mehr raus. Neue Systeme, jetzt ich denke zum Beispiel an CRM-Software, da haben wir, glaube ich, beide ein bisschen Erfahrung, die leben ja auch davon, dass sie eine gewisse Flexibilität haben, ne? Dass sie API-orientiert sind und nicht mehr ins Rückenmark eines Advertisers oder eines Unternehmens irgendwie eingebaut werden müssen, oder? Ja. Wird das nicht auch helfen?
Definitiv. Da sprichst du nochmal eine andere Facette des Problems an, nämlich dadurch, dass die Demokratisierung des Texts jetzt gerade stattfindet und man, du hast das Wort API genannt, man immer mehr offene Schnittstellen zu großen Systemumgebung findet, ist der Zugang eben nicht wenigen Gatekeepern vorbehalten, sondern man kann eigentlich als auch kleines Unternehmen in einer kleinen Lösung sehr, sehr schnell sich selbst quasi tief integrieren in einen bestehenden Stack, weil eine öffentlich verfügbare API zur Verfügung steht, die man nutzen kann, um sofern die Daten zu bearbeiten, Daten einzuspeisen und dort eine Lösung anzubieten mittels dieser API. Ja. Das ist etwas sehr Positives, was wir überall sehen. Es geht um API-Ökonomie. Wenn man heute ein Produkt launcht, dann sollte es zu den gängigen großen Systemen überall via API connected sein und in der Lage sein, sich sogenannt neudeutsch seamless zu integrieren. Mhm. Und das wird weiter anhalten. Heutzutage ist der Login nicht mehr proprietär dort von demjenigen, der ein Softwarestück gebaut hat, sondern heute entsteht Login nur durch Value-Add und wirklich Nutzen, den eine Anwendung für den Kunden bringt. Und dementsprechend wird sich auch der Technologie-Stack dynamisch immer anpassen an die Gegebenheiten, was gerade so passiert.
Das setzt aber auch voraus, dass die nachfragenden Unternehmen ausreichend konzeptionelle, technologische Kompetenz haben, um sich zum Beispiel immer wieder die einzelnen Bausteine auch wirklich selbst zu pflücken und selbst zu orchestrieren und zu implementieren.
Ja, man muss durchgehend vergleichen und sich hinterfragen, den Tech-Stack hinterfragen. Man muss durchgehend neue Produkte testen und die Effizienz dieser neuen Wege benchmarken gegen die existierenden. Also man muss diesen Tech-Stack, den man da hat, dauerhaft erneuern. Das ist nicht etwas, wo man sagt, ich investiere heute einmal in eine neue Systemlandschaft und dann habe ich ja für die nächsten 15 Jahre Ruhe. Das funktioniert eben so nicht, sondern Marketing heute ist eine Disziplin, die man dauerhaft betreiben muss mit höchster Sorgfalt und kontinuierlichem Investment in die Zukunft hinein, um dann langfristig von diesen neuen Möglichkeiten immer zu profitieren und einfach als Erster auch oder mit in der frühen Gruppe der Adopter zu gehören, wenn es neue Technologien gibt. Weil gerade am Anfang funktionieren neue Themen meistens am besten. Und wenn die große Masse aufspringt, dann verwässert dieser Effekt wieder. Und dann gibt es wieder neue Wege.
Also dann sagst du auch, dass die Geschwindigkeit, etwa eine Innovation doch wirklich an den Markt zu tragen, wichtiger ist, als dass ich jetzt einmal groß so prototypisch irgendwas baue und dann vielleicht 2 Jahre brauche, um es live zu kriegen und dann ist es vielleicht zu spät ist. Ne? Das ist etwas, was ja auch im B2C als auch im B2B ja durchaus aber auch lebt. Ne? Dass viele Unternehmen dann sagen, oh, ich habe noch meine Defizite in meinem wahrgenommenen digitalen Reifegrad und ich kaufe mir jetzt einmal eine richtig große Lösung von einem namhaften, weltweit agierenden Anbieter mit einem riesen Implementierungspartner mit angeschlossener Strategieberatung und mache jetzt einmal eine Abkürzung von 0 auf 100 und dann wird alles gut. Würdest du so einen Weg glauben?
Also das kann schon mal sinnvoll sein, aber ist wirklich fragwürdig, wenn man es dabei belässt. Ja. Wenn man diesen Shortcut einmal nimmt, um sich mal komplett zu erneuern, dann ist das ein vorstellbarer Weg. Wenn man aber es vernachlässigt, dann die Strukturen in-house nachzuziehen, die eigene Kompetenz zu schärfen, dann ist das auch da wieder fast grob fahrlässig. Also es ist ganz wichtig, dass man die Datenkompetenz selber aufbaut, die Technologiekompetenz selber aufbaut, in der Lage ist, selber die verschiedenen Kanäle optimal zu bespielen. Man kann am Anfang, gerade als traditionelles Unternehmen, sich großer Player, Integrationspartner bedienen oder auch kleinen, so zum Beispiel wie das, was ihr macht, ist ja sicherlich für jedes Unternehmen auch ein Innovations- und Wissenssprung, den sie da erhalten, wenn sie mit Experten wie euch zusammenarbeiten. Das kann man schon machen, aber in the long run ist es wahnsinnig wichtig, dass man eine eigene Kompetenz aufbaut. Ansonsten schmeißt man dieses Geld quasi immer nur Beratern und großen Implementierungspartnern in den Kopf, ohne dass man wirklich selber lernt, langfristig da seine Expertise aufzubauen.
Aus meiner Perspektive kann es jetzt nicht mehr schöner werden. Deshalb lasse ich das einfach mal so als Schlusswort stehen. Ich finde, da war wahnsinnig viel dabei. Zum einen aus deiner Perspektive eines Investors und Gesellschafters, aber auch aus der ganzen B2B Martech-Welt. Und ich fand auch die Übertragbarkeit dieser Erkenntnisse auf die traditionellen Marketing-Engines sehr gut gegeben. Ich werde mich jetzt sofort an das Glossar machen und das Zusammenschreiben des Resümees. Aber dir, Thomas, ganz, ganz herzlichen Dank. Das hat super viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir davon mal ein Update machen können.
Sehr, sehr gern. Jederzeit.
Dankeschön.
Vielen Dank.